Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Bei der Wahl in der Stadt Salzburg sowie in Innsbruck haben die Meinungsforscher der FPÖ hohe Zugewinne prognostiziert. Ins Ziel gebracht haben das die Freiheitlichen aber weder in der Mozartstadt noch in der Tiroler Landeshauptstadt. Mit der Bürgermeisterstichwahl hatten die Freiheitlichen da wie dort nichts zu tun. Wir gehen diese Woche deshalb der Frage nach, ob die FPÖ in Umfragen überbewertet ist. Oder haben die Wahlergebnisse der FPÖ in Salzburg und in Innsbruck mit der Bundespartei nichts zu tun und es steht der Wahlsieg bei der Nationalratswahl im Herbst vielleicht doch schon fest. Mein Name ist Julian Kern, ich bin Redakteur im Digitalteam von Profil und in unserem Podcast-Studio begrüße ich heute unsere stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitik-Ressortleiterin Eva Linsinger. Hallo Eva.
Hallo.
Und den Chef des Meinungsforschungsinstitutes Unique Research, Peter Hayek. Grüße, Herr Hayek.
Schönen guten Tag.
Eva, lass uns kurz über den Ausgang der Bürgermeisterstichwahl in Innsbruck sprechen, bevor wir uns auf unsere große Monatsumfrage stürzen, die Herr Hayek für Profil durchgeführt hat. Dort sind sich der amtierende grüne Bürgermeister Georg Willi und der ehemalige ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber gegenübergestanden. Durchgesetzt hat sich schlussendlich doch recht deutlich der bürgerliche Kandidat Anzengruber. Was war denn dafür ausschlaggebend und lassen sich daraus Schlüsse für die Bundesebene ziehen?
Bundesebene-Schlüsse lassen sich vielleicht nur in der Weise ziehen, dass auch die Grünen spüren, dass sie die Rechnung fürs Regieren präsentiert bekommen. Sie sind ja auch in Bundesfragen eher schwach und das ist jetzt das Bürgermeisteramt, aus dem sie rausgeflogen sind. Sie sind auch schon in Salzburg und in Wien schon aus der Regierung geflogen, seit sie im Bund mitregieren. Georg Willi, das ist sicher eine lokale Sache, der hat auch die Rechnung präsentiert bekommen für die zersprungene Koalition, für Skandale und Skandelchen um seine Amtsleiter, für eine durchaus durchwachsene Bürgermeisterphase. Und er hätte sich wohl leichter getan, wenn er in der Stichwahl dem FPÖ-Kandidaten gegenübergestanden wäre.
Herr Hayek, jetzt haben sowohl in Innsbruck als auch davor in der Stadt Salzburg viele in den freiheitlichen Wahlgewinner gesehen. Für große Zugewinne hat es da und dort aber nicht gereicht. Wird die FPÖ in Umfragen besser gehandelt, als sie eigentlich wirklich dasteht?
So, wie lange haben wir Zeit? weil jetzt wird es sehr, sehr breit. Also, die Wählerinnen und Wähler unterscheiden sehr, sehr klar zwischen den einzelnen Wahlebenen. Also Menschen, die auf Bundesebene, also zum Beispiel zur Freiheitlichen Partei tendieren, müssen das nicht unbedingt auf kommunalen Ebene tun. Zweitens sind Stichproben in kleinen regionalen oder lokalen Einheiten wahnsinnig schwer zu ziehen. Das war das Problem in Salzburg und in Innsbruck. Zur ganz kurzen Erläuterung, Sie müssen einen Mix machen aus Telefon und Online. Online erreichen Sie Leute im städtischen Bereich auch nicht so gut, obwohl sich das eigentlich skurril anhört, aber es melden sich halt einfach nicht so viele Menschen. Und daher kommt es da zu den größeren Schwankungen. Ich bin ganz bei Eva Linsinger. Das hat bei Georg Willi sicher lokale Gründe, warum er einfach verloren hat. Die nicht eingefahrenen, vermeintlich nicht eingefahrenen Gewinne der Freiheitlichen würde ich nicht überbewerten für die Bundesebene. Kann ich nachher noch dazu was sagen zu den grundsätzlichen angeblichen Überdeklarationen der Freiheitlichen Partei. Aber ein interessantes Ergebnis gibt es aus Innsbruck. Salzburg ist ganz klar, aber in Innsbruck hat auch die KPÖ aus dem Stand 6,7% geholt. Und wenn ich mich jetzt richtig informiert habe, hat die beim letzten Mal nicht einmal mehr kandidiert. Und das zeigt uns, wie stark die KPÖ oder wie das Momentum derzeit bei der KPÖ liegt, insbesondere natürlich kommunaler Bereich, Wohnen. Ganz klar.
Und das zeigt wohl auch, dass die FPÖ nicht das Protestmonopol hat. Also salopp formuliert, kaum tritt eine andere Partei an, die neu, obwohl das bei der KPÖ etwas paradox ist, weil die ja alles andere als neu ist, ein wenig anders daherkommt, dann kann auch sie Proteststimmen einsammeln, oder?
Na, absolut. Also das sehe ich ganz genauso. Die KPÖ hat den unfassbaren Vorteil, dass sie ein echtes Bringerthema hat. Und man muss der KPÖ zugutehalten, dass sie in der Steiermark vor Jahrzehnten schon mit diesem Thema begonnen hat und das jetzt einfach virulent wurde. Jetzt können wir schon wieder weiterspringen. Das könnte ein Problem werden für Marco Pogo oder Dominik Platzen in einem Wahlkampf.
Falls er antritt,
genau richtig. Das wissen wir. Also vielleicht kommt während die Zuhörerinnen und Hörer das hören, tritt er vielleicht schon an. Aber der Punkt ist einfach der, er ist zwar der New Kid on the Block, er hat ein ganz anderes Auftreten, er sammelt auch, wie Eva Linsinger richtig gesagt hat, Protestwählerpotenzial ein. Aber er hat eigentlich kein Thema und das könnte in einem Nationalratswahlkampf schon ein Nachteil sein.
Über die KP und die Bierbarte will ich später noch mit Ihnen sprechen.
Stimmt, jetzt sind wir weit abgeglichen.
Bleiben wir vielleicht noch kurz bei den Freiheitlichen. Hier ergeben sich ja spannende Rückschlüsse, wenn man sich die Umfrage ansieht. Wir wissen mittlerweile, dass die FPÖ die Nähe zu Russland nie gescheut hat. Laut ihrer Umfrage verbinden auch rund 30% der Befragten die Spionageaffäre rund um Megisto Ott mit der FPÖ. Dennoch wünschen sich mit 22% die meisten Befragten einen Kanzler Kickl. Wie passen diese Werte zusammen und wieso schadet der vermeintlich größte Spionagefall der österreichischen Geschichte der FPÖ nicht mehr?
So, jetzt glaube ich, müssen wir mal ganz kurz die Zahlen der Sonntagsfrage erwähnen. Die Freiheitliche Partei haben wir bei 30% ausgewiesen, Sozialdemokraten 21, ÖVP 20, Grüne 9, Neos 8, Bier 7 und KPÖ 4. Das ist eine sehr schöne Zahlenreihe, die merkt man sich wahnsinnig leicht. Und in der Kanzlerfrage hat eben Herbert Kickl 22% und ich glaube 19% Karl Nehammer. Dieser Unterschied ist nicht signifikant. So, wie passt das alles zusammen? Die Wählerin der Wähler ist halt nicht logisch und wir haben die Angewohnheit, dass wir gegenüber jener Partei, zu der wir gerade tendieren, emotional, dass wir die mit sehr, wie soll ich sagen, mit Streicheleinheiten verwöhnen. Also, und das ist bei allen Wählerinnen und Wählern gleich. Das ist vollkommen egal, ob es die grüne Wählerschaft ist oder die blaue Wählerschaft. Und solange nichts Konkretes, und es liegt nichts Konkretes am Tisch, und solange nichts Konkretes am Tisch liegt, werden sich die Wählerinnen und Wähler auch nicht bewegen. Und insofern hat aktuell zumindest Herbert Kickl leichtes Spiel, weil auch der Mitbewerb nach wie vor noch ein bisschen in der Pendeluhr schläft.
Ich glaube aber, das kann sich noch ändern. Die ganze Spionageaffäre ist sehr kompliziert. Da sind viele Verbindungen auch noch im Unklaren. Es weiß irgendwie derzeit noch niemand, welche Staatsgeheimnisse derzeit in Russland liegen. Und wenn etwas der sogenannten Heimatpartei schadet, dann ist es Heimatverrat. Und es gibt Verbindungen zwischen Ott und zumindest einzelnen FPÖ-Mandataren. Da kann schon noch etwas kommen, gepaart mit der Affäre, die auch die AfD erschüttert. Und das mal macht, ganz salopp gesagt, keinen schlanken Fuß. Was ich mich ein bisschen frage und was seit den Kommunalwahlen ja auch das große Thema ist in den politischen Zirkeln, ganz viele kreuzen die FPÖ an, wenn es darum geht, den Unmut zu zeigen und zu sagen, war die Regierung, was auch immer, geht mir jetzt aber richtig am Keks und sagen daher in Umfragen, sie werden sicher die FPÖ wählen. Möglicherweise wissen wir jetzt alles noch nicht, weil die Situation, dass die FPÖ seit über einem Jahr in Umfragen auf Platz 1 liegt, hatten wir noch nie. Sie war bundesweit immer Herausforderer und wir wissen noch nicht, wie sie mit dieser Siegesrolle umgeht. Möglicherweise kann es so sein, dass dann, wenn es ernst auf ernst geht, wenn es zum Beispiel darum geht, wen wollen wir wirklich im Bürgermeistersessel sehen oder wen wollen wir wirklich im Kanzlersessel sehen, dass dann die Leute entweder nicht zur Wahl gehen oder sich doch für eine andere Partei entscheiden. Das ist ein Live-Experiment, das werden wir im Herbst nach der Wahl sehen.
Machen wir es anders. Das könnte ein Szenario sein. Klitzekleine Korrektur. Die Freiheitliche Partei war, und jetzt bin ich schon sehr lange im Geschäft, 1999, wie diese Sondierungsgespräche gelaufen sind, sind die Freiheitlichen in den Umfragen damals unter Jörg Haider auf Platz 1 gerutscht. Nur sehr kurzfristig natürlich.
Da gab es ja keine Wahl. Da war ja die Wahl erst 2002.
Ist klar. Aber sie waren in den Umfragen und sie waren 2011, 12 mit Strache auch schon mal in den Umfragen vorne. Das ist, wir kürzen die Verläufe immer ab. Und dann sieht man das nicht auf einen Blick. Aber
sie waren nie konstant für einen Nationalratswahlkampf.
Nein, das waren sie nicht. Sie waren nie konstant über längeren Zeitpunkt vorne. So, jetzt haben wir uns das angesehen. Und zwar haben wir vier vergangene Landtagswahlen gehabt in Tirol im Herbst 22, Niederösterreich, Salzburg und Kärnten. Und in allen vier Wahlgängen war die ÖVP zum Teil unterdeklariert, in Kärnten ganz, ganz stark unterdeklariert. Und jetzt wabert so durch den Raum, dass die Freiheitliche Partei überdeklariert ist. Und aufgrund unserer Zahlen können wir das nicht sagen. Also wir haben uns das angeschaut, unsere letzten Prognosen vor der Wahl und dem Wahlergebnis. Und dort haben wir eine Abweichung vom tatsächlichen Ergebnis um 0,7 bis 1,5%. So, der geneigte Hörerinnen und Hörer wissen innerhalb der Schwankungsbreite. Also es ist wirklich eine Punktlandung und deshalb gehen wir davon aus, dass die Zahlen, die wir dem Profil übermittelt haben, bei den Freiheitlichen nicht unterdeklariert sind. Noch dazu, wo wir ihnen die Unterkante ihrer Bandbreite gegeben haben. Also wir sind da guter Dinge, dass dieses Ergebnis ein korrektes Ergebnis sein wird.
Daran zweifelt niemand. Und was wir immer dazu sagen müssen, dass es eine Momentaufnahme ist, dass natürlich die Frage immer bedeutet, wen würden Sie wählen, wenn kommenden Sonntag Nationalratswahlen wären. Wir wissen aber, das sind nicht Nationalratswahlen, die sind aller Voraussicht nach im September. Wir werden sehen, wie sich es bis dorthin entwickelt. Stimmt. Und der Herr Hayek und sein Team werden bis dorthin auch noch Umfragen machen.
Werfen wir einen Blick auf die Kanzlerpartei ÖVP. 27% der Befragten bringen die Spionageaffäre mit der Partei von Bundeskanzler Karl Nehammer in Verbindung. Nehammers Werte für eine Bundeskanzler-Direktwahl sowie die Umfragewerte seiner Partei befinden sich konstant zwischen 19% und 21%. In Salzburg und Tirol setzte es, abgesehen von Johannes Anzengruber, wenn man ihm glaubt, dass er kein ÖVP-Kandidat ist, herbe Niederlagen. Steht das im Herbst auch der Bundespartei bevor?
Naja, also arithmetisch in jedem Fall, weil die ÖVP kommt von 37%. Wobei, da ist es immer toll, wenn man Trendverläufe hat, wie den vom Profil. Karl Nehammer hat ja im Dezember 21 die Partei übernommen und da lag die ÖVP schon bei 23-24%. Das heißt also, so große Verluste hat Nehammer eigentlich nicht zu verantworten. Aber ja, das wird natürlich eintreten und für die ÖVP gibt es so zwei wichtige Ziele, könnte man es nennen. Das eine ist, man möchte natürlich vor der Sozialdemokratie Zweiter bleiben, um das Heft des Handelns noch in der Hand haben zu können oder zu signalisieren zu können, wir verhandeln gern mit der SPÖ, aber einen Kanzler Babler wird es unter uns nicht geben. Und das zweite ist aber die Demarkationslinie von 20. Also man hört so aus der ÖVP, sind wir ein bisschen im Gossip-Bereich, also ein Ergebnis unter 20% wird Karl Nehammer als Parteichef der ÖVP wahrscheinlich nicht überleben.
Das wäre auch das niedrigste Wahlergebnis in der Zweiten Republik. In der aktuellen Umfrage liegen sie haarscharf bei 20%. Also ist eine Zitterpartie. Und was man bei der ÖVP schon merkt, dass sie hochnervös ist. Sie springt von einem Thema zum anderen. Sie rettet das Bargeld, dann das Schnitzel. Dann ist sie in der Kanzlerrede so aufgestellt. Dann wird die 41-Stunden-Woche propagiert. Dann ist man doch wieder dagegen. Also da ist ein sehr großes Springen zu bemerken und keine Konzentration auf ein Thema. Und wenn man so wie in der Leitkulturkampagne dann Trachtenbärchen, Maibaum-Sujets plötzlich wieder zurückziehen muss, dann zeugt das nicht von großer Souveränität.
Ja, so eine Leitkulturdebatte, da möchte ich mich ganz kurz anschließen, ist natürlich ein Klassiker dafür, dass man merkt, eine Partei hat keinen thematischen Schwerpunkt und versucht, sich krampfhaft selbst zu finden und sich ihrer selbst zu vergewissern. Und wenn sowas mal auftritt, ein halbes Jahr auf einer Wahl, weiß man, da schaut es jetzt nicht so gut aus.
Eva, ähnlich schaut es ja auch bei der SPÖ aus. Im Juli 2022 hat sich die Partei bei Umfragewerten von fast 30% wiedergefunden. Jetzt steht man bei 21%. Wenn man im Fußball einen Trainer austauscht, gibt es ja meist so etwas wie einen Trainereffekt. Also die Mannschaft fährt nachher Punkte ein. Bei der SPÖ und ihrem neuen Parteichef Andreas Babler ist das aber komplett ausgeblieben, oder?
Ja, das liegt vielleicht daran, dass man das Team nicht ausgetauscht hat. Jetzt sind ja die üblichen Verdächtigen Hans-Peter Doskozil, Georg Dornauer und all die anderen, die am jeweiligen Parteichef oder früher an der Parteichefe nichts Gutes finden können, nach wie vor da und motzen bei jeder Gelegenheit rum. Und das ist so eine Grundregel in der Politik, wenn man nicht einmal die eigene Gefolgschaft überzeugen kann. Wie will man denn da die Wählerinnen und Wähler überzeugen? Und man hat es jetzt auch gemerkt am Bundesparteirat, am diesem Wochenende in Wieselburg, als der Parteichef selbst ein relativ maues Ergebnis eingefahren hat im Vergleich zu den anderen. Das zeigt schon, Geschlossenheit schaut anders aus. Wir wissen zwar, was von 100% Ergebnissen zu halten sind und dass die auch ein bisschen eine Schmähparade sind, aber wenn man einig und geschlossen in einen Wahlkampf gehen will, dann hat man andere Ergebnisse und daran krankt die SPÖ. Das war auch in vielen Reden jetzt am Bundesparteirat zu hören. Der Gastgeber, der niederösterreichische SPÖ-Chef, hat das als erstes gesagt, als Botschaft von den Leuten, hört es endlich auf zu streiten. Und das wäre wohl auch das Wichtigste. Ich zweifle allerdings daran, dass es der SPÖ gelingt. Die ist jetzt schon so darinnen im Widersprechen-Modus, der sagt das-Modus, der mosert ein bisschen herum-Modus. Und einige lehnen sich einfach zurück und lassen Parteichef Babler mal gegen die Wand fahren, um es so auszudrücken, und sagen jetzt schon drohend, wenn die SPÖ Dritter wird, müssen wir aber neu reden. Also das ist eher die Krankheit, an der früher einmal die ÖVP krankte, und man hat bei ihr gesehen in früheren Jahren, was Zerstrittenheit für ein Wahlergebnis bedeutet.
Das ist alles korrekt. Ich finde es sehr lustig, weil Journalistinnen und Journalisten spielen ja da eine spannende Rolle auch, weil sie fahren natürlich immer dann genau natürlich dorthin, wo es weh tut. Dort sind sie auch da und sagen dann, also insbesondere bei der SPÖ ist es natürlich ein leichtes Spiel, wenn jemand sich dagegen, naja, jetzt sind sie aber wieder gegen den Herrn Babler etc. Aber ich bin ganz bei Eva Linsinger, also das ist ein Thema. Aber die SPÖ hat nicht nur dieses Thema, sondern halt auch thematische Themenfelder. Und das Problem, wenn wir auf diese 30% nochmal kommen, Randy Wagner hat immer damit argumentiert, dass nicht die Geschlossene da war und dass sie das um diesen Erfolg gebracht hat. Und das stimmt halt nur zur Hälfte, weil damals kam im September 22 kam die Asyldebatte auf, und ab dem Zeitpunkt sehen wir, dass im Verlauf die Freiheitliche Partei einfach einen Fahrt aufgenommen hat. Und wie wir wissen, ist das ein altes Problemthema der Sozialdemokratie, weil sie bei diesem Thema intern nicht geeint ist, und dass der Kaiser-Doskozil-Papier, das 2018 stammt, ist mehr oder weniger ein bisschen tote Materie. Also die SPÖ hat ein thematisches Thema, und das versuchte der Andreas Babler ja auch mit seinen jetzt 24 Hertz-Hirn-Vorschlägen zu korrigieren. Das ist, sie machen eine ganz klare linke Politik, da kann man sich auch positionieren, das ist auch vollkommen in Ordnung. Problem an der Sache ist, ich gewinne Mitte rechts dazu keine Wähler, und jetzt komme ich aber auch noch unter Druck von links mit einer KPÖ, mit einer Wiederauferstandenen, wie ich sage, und einem Andreas Babler und einem Dominik Vlatzny. Und das wird natürlich kein leichtes Spiel. Insofern möchte ich fast schon wieder eine Lanze für die SPÖ brechen und sagen, dafür sind die 21% nachgeradezu sensationell.
Für gemessen an dem, was Andreas Babler an Ziel vorgegeben hat, nämlich Nummer 1 zu werden und den Kanzleranspruch zu stellen, da sind sie nach der derzeitigen Umfrage 9 Prozentpunkte entfernt. Selbst wenn man die Schwankungsbreite mit einrechnet, ist das ein Vorsprung, der zumindest nicht leicht einzuholen sein wird bis September. So viel kann man mit Sicherheit sagen.
Kommen wir zum Juniorpartner in der aktuellen Koalition, den Grünen. Von ihren Spitzenwerten rund um die 17% im Herbst 2019 sind sie derzeit mit 9% weit entfernt. Vorhaben mit grüner Handschrift gab es in dieser Regierung aber dann doch ein paar, wie zum Beispiel der ökosozialen Steuerreform oder das österreichweite Öffi-Ticket. Unter Ministerin Gehwessler wurden im August 2023 auch die niedrigsten CO2-Emissionen Österreichs seit dem Jahr 1990 erzielt. Wieso bleiben die Grünen dennoch so blass in den Umfragen?
Sagen wir, die Grünen haben plus minus 10%, freundlich. Ja. Beim letzten Mal hatten sie 14, sie waren das erste Mal in der Bundesregierung im Amt. Ich würde sie nicht gleich abschreiben. Sie bekommen natürlich auch von links Druck. Genauso wie die Sozialdemokraten, die KPÖ ist natürlich ein Thema. Auch Dominik Vlatzny strahlt natürlich in ihre Wählergruppen hinein, weil bis zu diesem Zeitpunkt, wie wir noch von einem Fünf-Parteien-Parlament gesprochen haben in den Umfragen, war es schon so, dass sie konstant bei plus minus 12% irgendwo gelegen sind. Ja. Und ich würde sie nicht abschreiben, aber es eine Regierungsverantwortung hinterlässt natürlich Schrammen. Man sieht sich dann auch manchmal ein bisschen satt. Aber gemessen dessen, was die Grünen sich vorgenommen haben, haben sie doch einiges in der Bundesregierung umgesetzt. Und man darf nicht vergessen, der Rücktritt von Sebastian Kurz, also politisch wertvoll, mir ist das vollkommen egal, ob das positiv oder negativ ist, ja. Aber der geht auf die Kappe der Grünen, und es wird einige geben, die sagen, da hat Werner Kogler, also insbesondere aus dem grünen Wählersektor, da hat Werner Kogler der Demokratie einen positiven Dienst erwiesen. Also sie sind schon ein Faktor gewesen in der Regierung, und jetzt stellt sich halt die Frage, ob sie diesen Schwung nochmal aufbauen können.
Ja, zwei Ergänzungen dazu. Erstens, wie Peter Hayek sagt, man hat natürlich, wenn man in der Regierung ist, gibt es immer quasi automatische Enttäuschungen. In der Opposition kann man das schöne, klare, helle, die super Welt versprechen. In der Regierung kann man sie natürlich nicht so umsetzen. Das lässt gewisse Gruppen enttäuscht zurück. Das Zweite für die in der grünen Klientel wichtige Gruppe der Sozialarbeiterinnen, Flüchtlingshelferinnen etc., da ist in der Tat sehr, sehr wenig passiert. Die Grünen haben einiges erreicht, der ÖVP sogar manchmal zu viel im Klima-Umweltbereich. Bei Migration, Asyl haben sie sehr viel weniger erreicht, als sich da man Flüchtlingshelferin gewünscht hätte. Und das Dritte, das dazu kommt, ist, dass derzeit das Thema Klima eher weiter hinten ist in all den Wertigkeiten. Das steht hinter Teuerung, Asyl etc. Anmerkung, das kann sich aber natürlich im Laufe des Sommers ändern. Ich will jetzt keine Katastrophen prophezeien, aber sollte es ein heißer Unwettersommer werden, schaut die Sache schon wieder anders aus. Also da ist möglicherweise auch noch etwas drinnen, aber man merkt schon, dass die Grünen prinzipiell für ihre Regierungsbeteiligung einen Preis zahlen. Wenn, wissen wir jetzt noch nicht, sie, aber es ist durchaus möglich, sie nach dem September nicht mehr in der Bundesregierung sind, wäre Vorarlberg die einzige Regierung, die ihnen noch geblieben ist. Und das ist im Vergleich zu vor 5 Jahren, wo sie fast flächendeckend in Wien, in Salzburg, in Tirol, in Vorarlberg in Regierungen saßen, dann doch recht wenig.
Eine Anmerkung zum Thema Klimawandel, Umweltschutz. Der rangiert zwar etwas hinter der Teuerung, aber wir haben im Prinzip 4 bis 5 Top-Themen. Das ist die Teuerung, das ist immer noch der Klimawandel, Klimaschutz, das ist das leistbare Wohnen, das ist die Asyl- und Migrationsdebatte und es ist das Gesundheitswesen. Diese 5 Themen sind da und in der grünen Wählerschaft ist es natürlich ein unglaubliches Thema und dieses Thema geht auch nicht mehr weg. Also es ist ein echter Generation Gap, wie es so schön heißt. Ja. Für die Jungen ist dieses Thema gesetzt und es ist da. Aber ja, es rutscht natürlich aufgrund der Teuerung etwas nach hinten, aber es ist nicht so, dass es für die Grünen groß problematisch wäre. Und wie gesagt, wenn möglicherweise ein heißer Sommer wieder kommt, was war es ein Fremder?
Bevor wir noch kurz über die Themen und die Regierungskonstellation sprechen, möchte ich noch kurz auf die Neos eingehen. In Innsbruck sind sie aus dem Gemeinderat geflogen und auch in Salzburg hat es Verluste gegeben. Auf Bundesebene liegen sie seit Monaten konstant zwischen 8% und 10%. Wird für die Neos im Herbst ein Abstrafen wie in den Landeshauptstädten folgen oder ist ihr eigener Anspruch, nämlich Teil einer 3-Parteien-Koalition zu werden, nach wie vor ein Thema?
Für sich selber schon. Wenn man den Neos so zuhört, dann drängen sie sehr vehement in die Regierung. Wenn wir uns zurückerinnern an den Wahlkampf 2019, auch damals war das ein wenig so, wenn auch leiser. Damals träumten viele innerhalb der Neos von einer Koalition mit den Grünen und mit der ÖVP. Diesmal geht es den Neos wie immer, sie präsentieren ihre Konzepte, sie machen solide, seriöse Arbeit, aber es geht nicht wirklich was weiter. Sie bleiben so mehr oder weniger konstant, die haben eine recht gerade Kurve über die Jahre mit so kleinen Aufs und Abs und es geht nie wirklich etwas davon und da muss man sich schon fragen, woran es liegt. Wir hören schon lange und wir sehen sehr lange, dass die ÖVP ihre Probleme hat, aber offensichtlich sind die Neos keine Alternative für enttäuschte ÖVP-Wählerinnen und Wähler und das, glaube ich, sollte für die Neos ein Alarmsignal sein. Wenn sie eine Chance haben wollen, als starke Partei auch im September zu zeigen, ja, wir wollen Mitregierung, dann müssen sie doch ein Plus vor dem Ergebnis haben und das ist im Moment nicht sicher und sie müssen sich fragen, warum ziehen Sie denn keine enttäuschten ÖVP-Wählerinnen und Wähler an?
Ich nehme den Ball auf und sage einzig und allein zum Thema enttäuschte ÖVP-Wähler und Wählerinnen. Das Problem ist, dass jene Wählerinnen und Wähler, die, wenn wir uns zurückerinnern an die Mitterlehner ÖVP, dann war die Mitterlehner ÖVP ja auch in den Umfragen 18, 19, 20%. So, und dann hat Sebastian Kurz einen ganzen Haufen an Wählerinnen und Wähler dazugekommen. Die sind aber aus dem freiheitlichen Sektor gekommen, die vorher irgendwann einmal vor Jahrzehnten sozialdemokratisch vielleicht auch waren. Und diese Wählerinnen und Wähler, die sie enttäuschen, sind wieder in dem Fall jetzt zu Herbert Kickl zurückgegangen. Das heißt, eigentlich ist der Kuchen, den sich ÖVP und Neos da teilen, ein sehr, sehr kleiner Kuchen, von dem Neos wenig profitieren kann. Aber richtig ist natürlich auch, dass das NEOS in einem Wahlkampf ist das eigentlich mittlerweile schwer, das hätte man während der Legislaturperiode machen müssen, das Profil ein bisschen mehr schärfen und über Bildung und frischer Wind und Wirtschaft hinaus ein anderes Thema vielleicht gesetzt hätte. Wenn Sie die 8% plus nach Hause spielen, dann bin ich bei Eva Linsinger, dann ist das ein Erfolg. Massiv mehr wird wahrscheinlich nicht drin sein.
Und Sie sind auch nicht mehr natürlich die neuen Peppigen, die Frischen. Ist schön, dass Sie sich etabliert haben. Ich halte Sie für eine Bereicherung des Parteienspektrums. Manche andere Neugründungen wie Team Stronach vermisst man ja nicht wirklich. Aber die neuen Peppigen, Frischen sind Sie jetzt nicht mehr, das sind eher andere.
Herr Hayek, Sie haben vorhin schon angesprochen, die KPÖ kann sich mit dem Thema Wohnen sehr gut platzieren. Bei Dominik Vlasny vermisst man inhaltliche Schwerpunkte noch gänzlich. Laut Ihrer Umfrage wären sowohl die KPÖ als auch die Bierpartei im Nationalrat vertreten. Was muss denn passieren, damit diese beiden Parteien ihre Umfragewerte ins Ziel bringen?
Ich würde sagen, ganz simpel, keine Fehler machen, weil das größte Problem in Wahlkämpfen ist immer der Fehler. Und bei Dominik Vlasny, ich weiß, das ist ein bisschen salopp gesagt, aber wäre es wahrscheinlich besser, wenn er gar nicht allzu viel spricht. Wir erinnern uns an Frank Stronach, der sich wirklich um Kopf und Kragen gesprochen hat in einem Wahlkampf und fast nicht den Einzug damals geschafft hätte. Das soll nicht heißen, dass Vlasny nicht das Format auf die Bühne bringt, aber Nationalratswahl ist etwas anderes als eine Bundespräsidentenwahl, wo man als Herausforderer antritt und weiß, man hat sowieso keine Chance gegen einen amtierenden Bundespräsidenten. Also so wenig Fehler wie möglich. Bei der KPÖ gilt natürlich das Gleiche, aber die KPÖ hat es, wie gesagt, ein bisschen leichter, finde ich, als Vlasny. Sie haben ein sehr markantes Thema, das bei der Bevölkerung ankommt. Und Tobias Schweiger, was ich bis dato von ihm gehört habe, ist auch rhetorisch aus dem ähnlichen Holz geschnitzt wie Kai Michael Dankl in Salzburg. Also, das schaut eigentlich fast besser aus, finde ich, für die KPÖ als für Vlasny.
Wir werden zur Europawahl keine Umfrage machen, weil da die Wählerklientel eine andere ist und weil da es etwas schwer zu erwischen ist. Wir werden aber vor der Nationalratswahl noch etliche Umfragen machen, weil wir es auch für wichtig halten, dass das nicht nur den Parteien überlassen wird. Und zum Schluss noch ein Transparenzsatz. Wir vom Profil arbeiten eben mit Unique Research, weil wir wissen, dass da seriöse Arbeit passiert. Das ist jetzt die Abschlussfrage, lieber Peter Hayek. Ist denn das Wichtige, was seriöse Umfrageinstitute von anderen unterscheidet?
Ganz simpel gesagt, das Thema Transparenz. Ich spreche gar nicht vom Handwerk, weil da muss man davon ausgehen, dass es passt. Aber das Thema Transparenz, und das ist das Allerwichtigste, ist, abgesehen davon, dass ich Zielgruppe, bla bla bla, alles aufführe, wir haben mit Profil vereinbart, wie auch mit unseren anderen Medienpartnern, sollte es je Zweifel geben an Umfragedaten, dann wird auch der Rohdatensatz veröffentlicht.
Über alle innenpolitischen Entwicklungen bis zur Nationalratswahl im Herbst und auch bis zur U-Wahl im Sommer lesen und hören Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auf profil.at. Danke für Ihr Kommen, Herr Hayek.
Dankeschön.
Danke, Eva, für deine Einordnungen.
Gerne.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.